das Kulturkonzentrat auf LOHO 90,2.
Hallo und herzlich willkommen zum Kulturkonzentrat am Dienstag, den 5. April. Ja, nach Frühling sieht es zwar noch nicht ganz so aus, aber wir haben trotzdem gute Laune. Und bevor wir zu unseren heutigen Themen kommen, möchte ich euch unseren Neuzugang vorstellen. Julia, vielleicht erzählst du mal ein bisschen über dich.
Na klar, hi, ich bin Julia, ich bin 21 Jahre alt, ich bin hier in der Frieda und mache hier meine Ausbildung zum Mediengestalter und gleich nebenan ist Loro und da habe ich gedacht, ich mache einfach mal mit heute. Und ich freue mich auf jeden Fall dabei zu sein.
Ja, ihr habt es gehört, Julia ist freiwillig hier und das gilt natürlich auch für euch. Wenn ihr Bock habt, beim Kulturkonzentrat mitzumachen, dann meldet euch einfach per Mail an kultur@loro.de.
Genau, und dann könnt ihr so coole Sendungen machen wie Kulturkonzentrat. Und ich stelle euch jetzt einfach mal die Themen unserer heutigen Sendung vor. Und zwar geht es dann Deutschpop Hals Maul im ein politischer Donnerstag im PWH. Dort stellt Autor A. Schneider sein Buch Deutschpop Hals Maul vor und wir haben ihn im Vorfeld befragt, um euch einen Einblick zu geben in sein Buch. Außerdem gibt es ein Interview mit dem Künstlerkollektiv Klaus zu ihrer neuen Veranstaltungsreihe dem Meuterland sowie ein Interview mit dem Lyriker Bert Papenfuß und dem Künstler und Musiker Bob Rudman. Danach erwarten euch wie immer die Kulturnews und die Veranstaltungstipps.
Ja, ihr hört, die Sendung ist voll bepackt, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik. Ja, das war Ever Fallen in Love in der Coverversion von Pete Yorn, Musikwunsch von Julia. Und für die Animationsfans unter euch vielleicht bekannt aus dem DreamWorks-Film Shrek 2. Ja, kommen wir zu unserem ersten Thema. Also in 2 Tagen findet mal wieder ein politischer Donnerstag im Peter-Weiß-Haus statt. Diesmal unter dem Thema Deutschpop Hals Maul. So heißt nämlich das Buch von dem Autor Frank A. Schneider. Und ich habe vorab mit ihm mal ein Interview über die Inhalte seines Buches geführt, um denen unter euch, die das Buch jetzt nicht gelesen haben, einen Vorgeschmack zu geben. Also fass doch jetzt mal für unsere Hörer, die dein Buch nicht gelesen haben, es in ein paar Sätzen zusammen.
Also in diesem Buch von mir geht es quasi darum, dass ich versucht habe, die deutsche Popgeschichte, die ja seit ungefähr der rot-grünen Regierung eigentlich ständig erzählt wird und ständig erzählt werden muss, anders zu erzählen. Nämlich nicht als die Geschichte einer endlich gefundenen Identität der Deutschen mit Popmusik, mit Popkultur, also einer deutschen Pop-Identität, sondern als eine gegenidentitäre Geschichte. Also sozusagen deutsche Popkultur oder Popkultur in Deutschland als die Möglichkeit sozusagen der eigenen deutschen Identität, der Übereinstimmung der Gemeinschaft mit Volk, Kultur und Nation in ein imaginäres Wunderland der Popkultur, in eine imaginäre Ferne oder Fremde zu entkommen. Das ist sozusagen die These, die ich in meinem Buch entwickle.
Okay, dein Buch heißt ja jetzt Deutschpop Hals Maul. Was ist eigentlich jetzt so schlimm nochmal an deutschsprachiger Musik?
An deutschsprachiger Musik an sich ist gar nichts schlimm. Das ist noch keine Verfehlung oder sowas. Mir geht es eher darum, dass sozusagen diese neue deutsche Popmusik quasi ein neues deutsches Selbstbewusstsein artikuliert, während mich nervt einfach im Verbund auch mit sozusagen diesen ganzen anderen kulturellen und politischen Renationalisierungsmaßnahmen von Fußball-WM und Schwarz-Rot-Gold-Party bis hin wirklich auch auf die Ebene von Politik, aber natürlich auch bis in AfD, rechte Gewalt, Pegida, all diese Dinge. Das gehört ja in einen Topf, auch wenn sich der Inhalt in diesem Topf nicht immer in allen Punkten einig ist, aber da köchelt ja ein neues deutsches Selbstbewusstsein heran und das ist natürlich, wie wir aus der Geschichte wissen, nicht nur gefährlich, sondern auch ästhetisch, das ist sozusagen mein Ansatzpunkt, es ist auch ästhetisch ekelhaft.
Du hast ja eben schon von einem neuen deutschen Bewusstsein geredet. Denkst du denn, dass Deutschpop generell Nationalismus fördert?
Nicht unmittelbar. Es gibt ja verschiedene Spielarten von Nationalismus. Es gibt natürlich den aggressiven Nationalismus, der sich dann vielleicht eher bei sowas wie Freiwild oder so diesen Deutschrockbands aber natürlich auch sozusagen einen versöhnten Deutschpop, der quasi kein Problem mehr mit seiner deutschen Identität, mit seiner Identität als Deutscher oder als Deutsche haben will. Und es ist natürlich auch schon nationalistisch, deswegen muss man ja noch nicht gleich daraus ableiten, dass man jetzt quasi Asylbewerberheime anzündet. Ne? Aber Potenzial ist es natürlich da auch schon immer vorhanden. Also in dieser Selbstbestimmung, ich bin deutsch und ich fühle mich als Deutscher so und so und drücke das so und so in meiner deutschsprachigen Musik aus, die für mich so eine Art kulturelle Heimat geworden ist und nicht meine kulturelle Entfremdung, wie eben sozusagen im deutschen Postpunk oder so. Da drücke ich mich aus, weil ich Deutscher bin. Das ist natürlich schon Nationalismus und nationalistisch, und welche Ableitungen man daraus trifft, das ist dann auch ein bisschen vom Tagesgeschehen und von der Tagespolitik und von der Tagesordnung, die jeweils vorliegt, abhängig. Gefährlich ist aber alles, würde ich sagen, als antinationaler, antideutscher Mensch.
Besteht dann bei dir überhaupt eine generelle Abneigung gegen Deutschpop?
Nein, ich glaube, ich habe sogar von Haus aus eine gewisse Affinität zu den eher gebrochenen Entwürfen, die es im frühen Deutschpop, also diese oft auch total incredibly strange im Endeffekt dann klingenden Bands, die versucht haben, Rockmusik auf Deutsch zu machen. Solche Sachen schätze ich durchaus, weil sie sozusagen eine Nicht-Identität zum Ausdruck bringen. In dieser neuen deutschsprachigen Popmusik, die so ungefähr zum Ende der sogenannten Hamburger Schule hin, als so um 98 herum, als plötzlich so Bands ohne explizites politisches Reflexionsvermögen auf den Plan getreten sind, was ja Tokotronic und die Sterne und die frühen Blumfeld zumindest immer dabei hatten. Und plötzlich gibt es aber so Bands wie CatCut oder Tomte oder Virginia Jetzt oder Silbermond, die quasi eigentlich in ihrer Musik nur noch zu Hause sein wollen und deswegen Deutsch singen. Und dagegen habe ich eine extreme Abneigung.
Ja, das war der erste Teil von dem Interview mit Frank A. Schneider. Wir machen mal eine kurze Pause und danach hört ihr dann den zweiten Teil. Das war Tokotronic mit Kapitulation. Hier geht's jetzt weiter mit dem zweiten Teil vom Interview mit dem Deutschpop-Hals-Maul-Autor Frank A. Schneider. Welche Forderungen hast du denn jetzt überhaupt an Deutschpop? Gibt es da überhaupt Forderungen?
Also ganz klare Forderungen. Die natürlich nicht eingelöst werden kann, aber oder man könnte natürlich jetzt sagen, was fordere ich von einer Band, die jetzt quasi sich neu gründet und sich irgendwie auf Deutsch artikulieren möchte, aus welchem Grund auch immer, dann würde ich von dieser Band fordern, sich nicht quasi so in diesen kleinbürgerlichen Gemütskram halt immer weiter ventilieren, was ja diese Bands auch alle tun. Und ich würde von der Band fordern, genau das nicht zu tun.
Der Untertitel deines Buches lautet Für eine Ästhetik der Verkrampfung. Kannst du für unsere Zuhörer nochmal erklären, was du damit meinst?
Also die Idee war, dass in dieser Debatte um die schwarz-rot-goldene Party immer ja Leuten, die das nicht so geil fanden oder die irgendwelche Einwände hatten, vorgeworfen wurde, sie seien halt verkrampft. Aber ich glaube sozusagen, dass die Verkrampfung in Bezug auf diese Entkrampfung viel hässlicher ist als die Verkrampfung, sozusagen, die ihr gegenüber wäre. Also dass dieses, nee, ich habe diese Aussage, nee, ich habe ein Problem damit, nein, ich möchte mir keinen schwarz-rot-goldenen Kunst-Iro aufsetzen, nein, ich möchte nicht mit tausend anderen Leuten in der Public Viewing Zone stehen und so weiter und so fort. Ich finde das ekelhaft. Das ist sozusagen die Verkrampfung. Und diese Verkrampfung lässt sich aber als ein ästhetisches Statement auch lesen. Also es ist quasi eine ästhetische Haltung, verkrampft zu sein. Wenn die Entkrampfung scheiße ist, dann ist die Verkrampfung ein Heilmittel. Und es ist quasi so eine Art Nein zu einer Droge, die eine schädliche Wirkung hat in dem Fall. Nämlich die schwarz-rot-goldene Selbstbegeisterung ist ja auch eine Art von Droge und vor der möchte ich warnen. Ich möchte nicht vor allen Drogen warnen, aber vor der Droge würde ich gerne warnen.
Du hast es mal am Anfang schon mal erwähnt, aber trotzdem nochmal so als Abschlussfrage, wer soll jetzt eigentlich letztendlich das Maul halten?
Naja, das Maul halten sollen all die, die glauben, dass sie in deutscher Popmusik Formen der Versöhntheit ausdrücken können. Formen der Versöhntheit mit dem eigenen Milieu, mit dem eigenen Herkunftsdorf, mit der eigenen Herkunftsfamilie. Diese Leute sollen das Maul halten, weil diese Botschaft ist eine Botschaft, die zu gut in diese gegenwärtigen neuen deutschen Verhältnisse passt und die quasi das politische Moment der Popkultur, das für mich in Deutschland nicht darin besteht, dass man singt Bullenschweine oder der und der Nazis raus. Das sind für mich keine politischen Botschaften, das ist Demo-Slogan Müll. Die politische Botschaft von Popmusik in Deutschland war immer, ich gehöre nicht hierher. Ich bin zwar hier geboren, aber geistig, psychisch lebe ich in einer Parallelwelt, die dann entsprechend der jeweiligen Agenda Jamaika sein kann, Memphis sein kann und so weiter und so fort, wohin man sich eben gerade projiziert. Aber ich fliehe durch den Gebrauch von Popmusik der Verbindung, die per Geburt für mich scheinbar hergestellt wurde und die eine Ideologie behauptet, als stark behauptet, dass man sozusagen seinem Dorf nie entfliehen kann. Und ich kann das aber, indem ich Popmusik höre. Und ob es in dieser Popmusik dann darum geht, viel Bier zu trinken oder viel Gras zu rauchen oder ob es darum geht, dass man sich mit Bullen kloppt oder ob es darum geht, dass sozusagen die Angebetete einen zurückweist, das ist dann egal. Es geht einfach sozusagen darum, die Tatsache, dass diese Musik nicht deutsch ist und sozusagen einen anderen Kulturraum repräsentiert, ist ein politisches Moment in Deutschland gewesen. Und für dieses politische Moment möchte ich das Bewusstsein schärfen. Deswegen habe ich das Buch geschrieben, sonst wird es komplett vergessen sein in 10 Jahren. Dass es sozusagen einmal jungen Deutschen, die Popmusik gehört und gemacht haben, eben nicht darum ging, ihr eigenes Hemmoor zu glorifizieren, sondern in eine Fluchtlinie zu schaffen, um irgendwie in der eigenen Fantasiewelt ein anderer zu werden als der, der man angeblich ist.
Ja, und wenn ihr jetzt durch das Interview auf den Geschmack gekommen seid, diesen Donnerstag findet der Poldo zu Frank A. Schneiders Buch Deutschpop Hals Maul statt im Peter-Weiß-Haus hier in Rostock. Er wird Passagen aus seinem Buch vorlesen und anschließend Fragen beantworten bzw. auch eine Diskussion anleiten. Und bevor wir jetzt zu unserem nächsten Thema kommen, gibt es erst einmal wieder Musik. Das war Roskaya mit El Pueblo Unido. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2.
Und jetzt geht's gleich weiter mit dem nächsten Thema. Wie vielleicht manche von euch wissen, startete am 23. März im Jatz eine neue Lesereihe mit dem tollen Namen Meuterland. Organisator ist das Künstlerkollektiv Klaus. Doch bevor wir euch mit der Organisation und deren Intentionen hinter den Meuterland vorstellen, wollen wir euch mit einem Künstler des Abends näher vertraut machen. Und das ist Bert Papenfuß. Einige von euch werden ihn sicher kennen. Und für die, die ihn nicht kennen, kommt hier ein Interview, das wir im Vorab mit ihm gemacht haben. Und los geht's.
Ein Künstler des Abends war der Lyriker und Berliner Altpunk Bert Papenfuß. Als Mitbegründer der Prenzlauer Berg Connection war Papenfuß jahrelang in der Szene aktiv und hat beispielsweise das Café Burger oder die Kulturspielung Rumbalotte Continua, die erst im September letzten Jahres geschlossen wurde, betrieben. Zu seinen bekanntesten Werken zählt unter anderem das Gedicht »Es gibt keine Freiheit«. Bert hat uns erzählt, wie er eigentlich zur Lyrik gekommen ist und woher er seine Inspiration bezieht.
Es gibt keine Freiheit in der Diktatur der Bourgeoisie, Demokratie genannt, Sklaverei ist gemeint. Es gibt keine Freiheit in der Diktatur des Proletariats, Sozialismus genannt, bestenfalls Toleranz. Die Freiheit wird nicht kommen. Freiheit wird sich rausgenommen, wird Staatsapparaten abgetrotzt, in die Klos der Büros gekotzt.
Gott, relativ einfach. Ich meine, ich war ein junger Mann, so 14, 15, 16 und habe eben versucht, mich überhaupt erstmal irgendwie auszudrücken und habe alles Mögliche probiert, habe Musik gemacht, habe also Gitarre gespielt und habe Bilder gemalt und dann habe ich Bass gespielt und dann habe ich, eben alles Mögliche irgendwie probiert. Ja. Und habe dann aber herausgefunden, dass ich mich mit Schreiben, sagen wir mal, direkt, also und am besten ausdrücken kann. Das hatte erstmal gar nicht mal so den Effekt, dass, sagen wir mal, meine Nächsten mich dadurch besser verstanden haben, also eher weniger sogar. Aber nach und nach habe ich dann Leute kennengelernt, die sich auch für diese schräge Art Literatur auf eine gewisse Art und Weise interessieren und dann irgendwie auch Zuspruch gefunden. Aber das hat sehr lange gedauert. Eine Inspiration zum Schreiben kommt immer eigentlich aus dem direkten Erleben, ja. Also es gibt natürlich so, sagen wir mal, kindliche und jugendliche Prägungen, also die irgendwas mit Mentalität, also mit Landschaft und sowas zu tun haben. Sowas spielt natürlich eine Rolle. Aber in dem, was ich schreibe, setze ich mich eigentlich mit dem auseinander, was mich wirklich bedrückt. Und das sind normalerweise, sagen wir mal, soziale Probleme. Also sowohl in den 70er Jahren in der DDR, da gab es eben einen sehr starken Druck auf junge Leute. Damals war ich ja noch etwas jünger, ausgeübt wurde und da musste man sich irgendwie behaupten. Ja. Und Schreiben war für mich damals wirklich auch Selbstbehauptung in einem für mich als ungerecht empfundenen Unterdrückungsprozess, sagen wir es mal so vorsichtig ausgedrückt.
In den 80er Jahren wurde die Prenzlauer Berg Connection als andere Literatur aus der DDR gefeiert. Adolf Endler hatte den Namen damals geprägt.
Er hatte irgendwie eine Lesung in Holland und wurde eben zu verschiedenen Sachen gefragt, also wie es um die literarische Szene in der DDR aussieht und wie es um seine Verantwortung als Schriftsteller steht und sowas alles. Also war so ein relativ allgemeines Interview. Und in diesem Gespräch sprach er eben aber eben auch von einer jüngeren Szene, die also im Prenzlauer Berg aktiv ist. Und die hat er eben als Prenzlauer Berg Connection bezeichnet. Das war sozusagen eigentlich eine witzige Bemerkung. Ist dann aber vom Westdeutschen Feuilleton dankend angenommen worden. Und seither gibt es eben diesen Begriff. Ne? Aber zusammengefunden haben sich diese Leute, die dann später so bezeichnet wurden, im Prinzip Ende der 70er Jahre, als jüngere Leute, also als junge Autoren und Künstler. Das waren ja nicht nur Literaten, sondern es waren genauso gut bildende Künstler und Schauspieler und Musiker und Maler, die eben, sagen wir mal, einfach keine offizielle Karriere in der DDR machen konnten oder wollten, weil es mit zu viel Restriktionen verbunden war. Ja. Und da haben sich diese Leute eben zusammengefunden, haben sich in bestimmten Kneipen getroffen oder zu bestimmten Anlässen. Und typisch für diese Szene ist eben diese, sagen wir mal, intermediale Zusammenarbeit. Ja? Dass also Maler mit Musikern zusammenarbeiten und Musiker dann eben wieder mit Schauspielern und so weiter. Ja? Ja, und das ist relativ typisch für diese Szene. Und ja, das hat sich dann eben entwickelt. In den 80er Jahren gab es viele Abgänge, weil relativ viele Leute sind nach West-Berlin ausgereist oder nach Westdeutschland oder überhaupt in den Westen. Und es kamen aber immer wieder junge Talente nachgerückt aus der Provinz, wie das so war in Berlin damals oder auch heute noch ist. Und so entstand eben eine relativ lebendige Szene, die von dieser Fluktuation auch profitiert hat. Ja? Also die Leute gingen weg und neue rückten nach. Der Prenzlauer Berg hat sich komplett verändert. Das ging schon im Prinzip Anfang der 90er Jahre los. Dass eben, naja gut, die Mieten stiegen, relativ viele Leute sind weggezogen und das hat schon eine Weile gedauert, aber seit 10 Jahren greift es eben dermaßen, dass eben wirklich die Bevölkerung also mittlerweile komplett ausgetauscht ist. Also wohnen vielleicht noch 10 oder 15% der Population, die vor 20 oder 25 Jahren dort gewohnt haben. Ne? Mittlerweile ist es eben so eine etablierte Juppie, junge Familien-Gegend geworden.
Im September letzten Jahres hat Papenfuß seine Kulturspielung Rumbalotte Continua, die sich im Prenzlauer Berg befand, geschlossen. Dadurch kam die Frage auf, ob er noch im Prenzlauer Berg aktiv ist und an was er gerade arbeitet.
Ja, diese Kneipe habe ich mit meiner Frau 5 Jahre lang zusammen gemacht. Und das wurde uns einfach zu anstrengend. Also die Kneipe hat nicht genügend abgeworfen. Also das hat uns Spaß gemacht, diese 5 Jahre also für unsere Freunde zu arbeiten und ein interessantes Kulturprogramm zu machen. Aber das war einfach zu anstrengend und hat zu wenig abgeworfen, sodass wir das dann eben in berufenere Hände übergeben haben. Das habe ich 15 Jahre gemacht und jetzt bin ich 60 und möchte eigentlich noch paar Bücher schreiben, auf die ich mich ein bisschen mehr konzentrieren jetzt kann, als ich das vorher tun konnte. Die Bücher, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, sind eigentlich nie mehr, sagen wir mal, reine Lyrikbände gewesen. Okay, ich bin ja Dichter, ja. Das heißt, ich schreibe in erster Linie Lyrik. Aber es ist in den letzten paar Jahren sehr viel anderer Erklärungsbedarf für mich noch hinzugekommen. Und so gibt es in den letzten Bänden, die ich gemacht habe, auch immer essayistische Texte oder eben, sagen wir mal, wenigstens erklärende Gespräche oder Interviews, die da eben integriert sind.
Papenfuß ließ im Interview durchblicken, dass voraussichtlich im Herbst ein neues Buch von ihm erscheinen wird. Wir sind auf jeden Fall gespannt, weiter von ihm zu hören. Und vielleicht sehen wir Bert Papenfuß demnächst noch einmal beim Meuterland.
Es gibt, verdammt nochmal, keine Freiheit in der Keulen schwingenden Horde. Selbstbezeichnung unbekannt. Guten Appetit. Es gibt keine Freiheit im Rudel unter einem Leitwolf. Selbstbezeichnung unverständlich. Guten Appetit. Die Freiheit wird nicht kommen. Freiheit wird sich rausgenommen. Auf die Fuchtel wird geschissen und Alpha in die Flucht gebissen.
Das war ein kurzer Ausblick auf Meuterland. Das war Bert Papenfuß mit einem seiner bekanntesten Gedichte, Es gibt keine Freiheit. Und nach einer kurzen Pause geht es weiter mit den Organisatoren von Meuterland, die dann zu Wort kommen. Und wir stellen euch noch einige Künstler des Abends vor. Aber jetzt hört ihr erstmal Dritte Wahl mit Zeit bleibt stehen.
Wir haben euch ja schon den Lyriker Bert Papenfuß vorgestellt, der beim ersten Meuterland sehr gut aufgetreten ist. Und wie ist er eigentlich zum Meuterland gekommen? Was ist das Meuterland? Was steckt dahinter? Das erklärt euch jetzt das Künstlerkollektiv Klaus. Am Mittwoch, dem 23.03.2016, startete die neue Lesereihe Meuterland des Künstlerkollektivs Klaus im JAZ. Nach der Vorstellung konnten wir mit den Organisatoren Ulrike Kretschmer und Robert Beckmann über ihre Arbeit und ihre Inspiration reden. Die beiden haben im letzten Herbst diese Künstlergruppe gegründet. Der Name wurde beeinflusst durch Roberts Studienzeit.
Robert hat auf Klausens Kolleg studiert.
In der Tat, einen Großteil meiner Ausbildung habe ich auf Klausens Kolleg absolvieren dürfen. Und da fiel mir dann auch nur als Hommage auch an diesen wirklich großartigen Lehrausbilder Klaus nämlich ein, dass wir das Künstlerkollektiv so nennen sollten. Und die Künstler, also KKK Klaus, also Künstlerkollektiv Klaus, was Naheliegenderes gab es nicht.
Meuterland ist natürlich nicht das einzige Projekt des Künstlerkollektivs.
Also wir machen Musik für alle, ist ein anderes Projekt. Das ist, richtet sich an Kinder, vornehmlich aus sozial schwachen Strukturen, an Flüchtlinge, Migranten und eben jetzt ganz neu Meuterland, die Lesereihe mit Musik und bildender Kunst.
Der Begriff Meuterland wurde inspiriert durch Bert Papenfuß. Was noch hinter der Lesereihe steckt, erklärt uns Robert.
Meuterland als Begriff entstammt einem Text, den Bert Papenfuß heute auch gelesen hat. Und er hat uns gestattet, quasi diesen Namen für diese Reihe zu benutzen. So viel zum Namen. Der Inhalt der ganzen Geschichte ist offen und frei, ganz komplett. Wir wollen einfach nur ein paar überkommene auch Vorlesestrukturen aufbrechen. Also ich bin extremstens gelangweilt von Buchladen, Lesungen. Da sitzt man eine Stunde rum und man erfährt vielleicht ein bisschen was von einem Autor oder vielleicht aber auch nicht. Aber es ist eben halt keine Bühne in dem Sinn. Und ich glaube, dass gerade heute auch gerade jüngere Literaten es verdient haben, eine Bühne zu bekommen im Sinne von Rock'n'Roll-Bühne tatsächlich. Mit Licht, mit Faxen, mit Musik, mit drumrum und mit einem Lachen und mit einer Leichtigkeit, die der Literaturszene offiziell ein bisschen abhanden gekommen zu sein scheint. So. Jetzt habe ich's. Uns geht es um künstlerische Äußerung. Das ist das Wichtige. Und dafür wollen wir ein Podium haben. Und das soll unter dem Motto Meuterland stehen und soll unter dem Motto Meuterland bleiben. Ob das Schauspieler sind, ob das Tänzer sind, ob das Musiker sind, ob das Literaten sind, spielt in erster Linie gar keine Rolle. Wir müssen versuchen, das dramaturgisch zu einem Konzept so zusammenzustricken, dass wir einen runden Abend hinkriegen. Das ist unser Anspruch.
Und es wird natürlich noch weitere Projekte der Künstlergruppe geben, auf die wir uns freuen dürfen, aber...
Aber darüber sagen wir doch jetzt noch nichts.
Ja, leider haben wir dazu nichts weiteres aus Ihnen herausbekommen. Was wir allerdings herausbekommen haben, ist der nächste Termin. Am 20. April um 20 Uhr findet unter dem Thema Diktatur und Subkultur von den 20ern bis zur Assimilation eine weitere Lesereihe Meuterland im JAZ statt.
Ja, aber wir haben euch ja noch versprochen, einen weiteren Künstler des Abends vorzustellen, und zwar Bob Rutman. Der gebürtige Berliner emigrierte 1938 nach Amerika und hatte bereits Mitte der 60er Jahre eine Galerie in New York. Aber ihr könnt jetzt noch mal mehr über seine Karriere und seine Besonderheiten hören. Eine einmalige Performance hat der Künstler und Musiker Bob Rutman beim Meuterland zum Besten gegeben. Wie er seine Karriere startete, erzählte er uns in einem Interview nach der Veranstaltung.
Ich habe 37 Jahre in Amerika gelebt.
For 37 years I started to play music in
1972 habe ich angefangen, Musik zu machen.
72. And I never made any money.
Aber ich habe nie wirklich viel Geld gemacht, wenn ich Konzerte gegeben habe. Ich habe in Cambridge gelebt, dort, wo Universitäten wie Harvard und das MIT sind. Aber die haben mich nie wirklich unterstützt.
Und das, ich meine,
Amerika ist wirklich ein Scheißland. Es gibt nichts für Kunst oder dergleichen.
Für Kunst.
Jedenfalls wurde ich dann auf ein Musikfestival in Brüssel eingeladen. Leider wurde dafür ziemlich schlecht geworben. Also waren es am Ende 5 Musiker und nur 4 Leute im Publikum.
Aber nur 4 Leute. Als Zuhörer. Und dann haben wir Tournee gemacht.
Danach gingen wir in Schweden, Dänemark, Holland und Berlin auf Tour. Und wir haben mehr Geld in 3 Monaten als in 10 Jahren in Amerika verdient.
10 Jahre in Amerika verdient habe. So, dann habe ich mich entschlossen,
also habe ich mich entschlossen, wieder nach Berlin zurückzukehren. Jetzt lebe ich 25 Jahre dort und es läuft eigentlich ganz gut.
Bei der Vorstellung spielte Bob auf seinem eigens entwickelten Steel Cello. Aber dies ist nicht das einzige Instrument, das er kreiert hat.
Four instruments, the bow chime, which is what you saw tonight.
Ich habe 4 Instrumente erfunden. Die Bow Chime, die ihr heute Abend beim Auftritt gesehen habt, das Steel Cello, die Bus Chime, die ich an meinem Geburtstag spielen werde in Begleitung einer wunderbaren koreanischen Tänzerin, und die Shent Bow Chime.
Spiel mit einer eine koreanische Tänzerin.
Eine totale Überraschung war es, als Bob während des Auftrittes sein Gebiss zum Singen herausnahm.
My teeth get in the way of singing, so I take them out. And I sang better then. It's like, you know.
Mein Gebiss kommt hier beim Singen immer in den Weg, also nehme ich es raus. Außerdem singe ich dann besser. Ich schäme mich nicht dafür. Ich liebe das, was ich tue, und habe Spaß dabei. Das Publikum sollte akzeptieren, dass ich mein verdammtes Gebiss rausnehme, damit ich besser singen kann.
Und dann kann ich besser singen.
Zum Schluss hat uns Bob noch sein Lebensmantra zuteil werden lassen.
Mein Mantra ist: Don't marry, be happy. Also heirate nicht. Sei glücklich. Ich meine, ich war einmal verheiratet und meine Frau hat mich verlassen. Vermutlich, weil ich ein Riesenarschloch war. Vielleicht hätte sie mich aber auch ohnehin verlassen. Seitdem bin ich eigentlich sehr glücklich. Deswegen ist mein neues Mantra: Don't marry, be happy.
Don't marry, be happy.
Am 15. Mai wird Bob Rutman 85 Jahre alt. Diesen feiert er im White Trash in Berlin. Dazu hat er nach der Veranstaltung auch alle herzlich eingeladen. Ja, ihr habt es gehört. Wenn ihr also jetzt Lust und Laune habt, mit Bob Rutman seinen Geburtstag zu feiern, dann kommt einfach ins White Trash in Berlin am 15. Mai. Er wird immerhin 85 Jahre alt. Naja, aber wir machen jetzt erstmal weiter mit Musik und dann hört ihr die Kulturnews und die Veranstaltungstipps für den Monat April. Ja, das war Kate Bush mit Running Up That Hill. Ihr hört das Kulturkonzentrat auf Loro 90,2. Kommen wir nun zu den Kulturnews. Axl Rose, der Frontmann von Guns N' Roses, wird vermutlich neuer Gastsänger bei AC/DC. Das ließ die amerikanische Promi-Website TMZ.com verlauten. Angeblich wurden Rose und AC/DC bei Proben in Atlanta gesehen. In Atlanta musste die australische Heavy-Metal-Band nämlich ihre Tour unterbrechen, da Frontmann Brian Johnson ein vollständiger Verlust seines Hörvermögens drohe, wenn er weiter Konzerte gebe. Allerdings sind es nur Mutmaßungen, da es keine feste Vereinbarung zwischen Rose und AC/DC gibt.
Der Musikdienst Spotify holt sich $1 Milliarde im Konkurrenzkampf gegen den Rivalen Apple Music. Das Geld wurde vor allem von Finanzinvestoren verliehen, die die Schuldpapiere dann später in Spotify-Aktien umwandeln lassen können. Zudem soll mit dem Deal auch gleich der Countdown zum Börsengang von Spotify gestartet werden. Jüngst hatte Spotify die Marke von 30 Millionen zahlenden Abokunden geknackt. Damit liegt der Marktführer aus Schweden weiterhin vorn, denn Apple Music hat am Anfang des Jahres nur 11 Millionen zahlende Abokunden.
US-Sängerin Cyndi Lauper und ihr Kollege Harvey Fierstein werden in einer gemeinsamen Zeremonie ihren Stern auf dem Hollywood Walk of Fame bekommen. Die Zeremonie soll nächste Woche Montag am 11. April auf dem Hollywood Boulevard stattfinden. Lauper, eine Pop-Ikone der 80er Jahre, ist für Songs wie Girls Just Wanna Have Fun oder Time After Time bekannt. Fierstein hingegen ist als Musical-Autor, Theaterautor sowie Schauspieler aus Filmen wie zum Beispiel Mrs. Doubtfire oder Independence Day bekannt.
Die Rolling Stones eröffnen eine Ausstellung in London. Unter dem Namen Exhibitionism Rolling Stones wurde die Ausstellung gestern Abend in der renommierten Saatchi Gallery eröffnet. Zu sehen sind ca. 500 Exponate aus den Privatbeständen der Band, ausgefallene Bühnenoutfits, Instrumente, Tagebücher sowie Audio- und Videomaterial. Die Rolling Stones spielen seit den 60er Jahren in unterschiedlicher Zusammensetzung und gaben erst jüngst ein legendäres Konzert in Kuba.
Die Band Rammstein verklagt die Bundesrepublik Deutschland auf 66.000 Euro. Die Bonner Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien hatte 2009 den Song »Ich tu dir weh« sowie eine Folterabbildung im Booklet des Albums »Liebe ist für alle da« als verrohend und sittenwidrig eingestuft. Aufgrund dessen musste Rammstein rund 85.000 Tonträger vernichten oder einlagern lassen. Diesen Schaden will die Band ersetzt haben. Warum die Band erst jetzt klagt, ist unklar. Jedenfalls wird der Prozess vor der ersten Zivilkammer des Bonner Landgerichtes im Sommer beginnen.
Das waren die Kulturnews. Jetzt geht's weiter mit den Veranstaltungstipps für den Monat April. In Grüße aus Fukushima reist die junge deutsche Marie auf der Flucht vor ihren geplatzten Träumen und dem Verlust ihrer großen Liebe für die Organisation Clowns for Help nach Fukushima, um zusammen mit dem Clown Moshe die Überlebenden der Katastrophe von 2011 ein wenig Freude zu bringen. Eigentlich kein Job für sie, doch bleibt sie und das gerade bei der letzten Geisha Fukushimas, die auf eigene Faust in ihr zerstörtes Haus in die Sperrzone zurückziehen will. Grüße aus Fukushima läuft am 7. April jeweils um 16 und 19 Uhr im Livo im Metropol.
Die rumänische Band Mahalarei Banda spielt am Dienstag, dem 12. April um 18.30 Uhr im Zwischenbau Rostock. Die Band gründete sich Ende der 90er Jahre und veröffentlichte 2004 ihr Debütalbum. Nun sind sie mit ihrem neuen Album Ghetto Blasters und einer Mischung aus Oriental Pop, traditioneller rumänischer Musik, Rumba Catalan und Reggae endlich zurück.
Ronja von Röhne liest, und zwar ihren Debütroman Wir kommen, und das am 14. April um 20 Uhr im Peter-Weiß-Haus. Inhaltlich geht es um die Protagonistin Nora, die durch den Tod ihrer besten Freundin aus Kindheitstagen aus der Bahn geworfen wird. Auf Anraten ihres Therapeuten schreibt sie Tagebuch und berichtet darüber, wie sie mit Karl, Leonie, Jonas, einer Schildkröte und einem schweigenden Kind in ein Haus am Meer flüchtet. Doch anstatt mehr Hoffnung zu schöpfen, drängt sich immer mehr Noras Vergangenheit in den Vordergrund. Wer mehr von dem Buch hören will, kommt also am 14. April ins Peter-Weiß-Haus. Karten sind beim Literaturhaus Rostock sowie beim Pressezentrum erhältlich.
Am 16. April kommen Genießer auf ihre Kosten. Neben kulinarischem Ambiente bietet die Veranstaltung Kultur trifft Genuss, Theaterkunst hautnah. Heißt also, während ihr diniert, präsentieren Künstlergruppen des Volkstheaters, bestehend aus 2 bis 3 Personen, verschiedene Kurzprogramme. Im Anschluss wechseln die Künstler das Restaurant und ihr könnt eine neue Vorstellung genießen. Kultur trifft Genuss findet am 16. April in der Rostocker Innenstadt in ausgewählten Restaurants statt. Das Programm und die teilnehmenden Restaurants findet ihr im Internet auf www.kultur-trifft-genuss.de.
Der Deutsche Tonkünstlerverband Mecklenburg-Vorpommern veranstaltet am 24. April um 15 Uhr das Schülervorspiel Open Stage in der HMT in Rostock. Schülerinnen und Schüler von Mitgliedern des Verbandes aus dem gesamten Bundesland treten dabei in einem bunten und kurzweiligen Programm auf. Die Moderation übernimmt Professor Dr. Hartmut Möller.
Ja, das waren jetzt auch schon die Veranstaltungstipps für den Monat April und unsere Sendung ist auch schon leider wieder vorbei.
Schade.
Ja, oh, aber wenn ihr unsere Sendung jetzt gut gefunden habt und euch denkt, hey, das kann ich doch auch oder da würde ich doch auch gerne mal mitmachen, dann schreibt einfach eine Mail an kultur@loro.de. Unsere nächste Sendung ist wieder am 3. Mai und hier kommen jetzt gleich für euch die Leute vom Sonic Superstore. Wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Abend, eine schöne Woche, einen schönen Monat.
Danke fürs Zuhören.
Genau, und wir hoffen, dass ihr auch das nächste Mal wieder beim Kulturkonzentrat einschaltet.
Bis au revoir. Zum nächsten Mal.